Wir stehen jetzt in 1. Mose 15 und darf ich bitten, gleich mal die Verse 1 bis 9 zu lesen.
Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und der Herr sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube.
Danke, mal bis hierhin. Wir haben im letzten Kapitel, in 1. Mose 14, letztes Mal, diese Schlacht der 4 gegen die 5 Könige gesehen. Also ein Nahostkrieg in der Zeit der Jahrhunderte nach der Sintflut. Und wir haben gesehen, wie Abraham mit seiner Privatarmee interveniert hatte und eine unglaubliche Besiegung erlebt hat, dieser Feinde. Und er hat dadurch auch Lot aus der Kriegsgefangenschaft befreien können. Und danach haben wir diese großartige Begegnung mit König Melchisedek gesehen. Das war ein kananitischer König, der aber zu der Zeit noch den wahren Gott kannte und ihn verehrte. Er war sogar Priester Gottes des Höchsten, und in Gottes Sicht war er höher als Abraham. In Hebräer 7 wird erklärt: Immer der, der größer ist in seiner Stellung vor Gott, segnet den Geringeren. Und Melchisedek hat tatsächlich Abraham gesegnet. Und Abraham hat ihm den Zehnten, also 10% von der Kriegsbeute, abgegeben. Und das zeigt eben diese Bedeutung von Melchisedek, der nach Hebräer 7 ein prophetischer Hinweis ist auf den Herrn Jesus. Und zwar als König von Jerusalem. Er war also schon ein Hinweis auf den Herrn Jesus als Herrscher in Salem, Jerusalem, das ist dasselbe, im tausendjährigen Friedensreich. Jetzt möchte ich noch ein Detail hervorheben, scheinbar sehr nebensächlich. Bei diesen Königen im Krieg verwickelt, da haben wir zum Beispiel gehabt, Vers 1, Kapitel 14, Kedorlaomer, der König von Elam, dann Tidal, der König von Goyim. Kedorlaomer, das ist kein hebräisches Wort. Ist ja klar. Das war ja der König von Elam. Und tatsächlich, Kedorlaomer ist elamitisch. also eine Sprache, die damals in dem Gebiet des heutigen Südwest-Persiens gesprochen wurde. Und Tidal, das ist hethitisch, also die Sprache dieses mächtigen Militärvolkes damals in dem Gebiet der heutigen Türkei, aber die hatten eben in ihrer Wirksamkeit große Ausläuferkraft. Ja, aber was jetzt da auffällt ist, Mose hat diese Namen einfach so in den Sprachen belassen, wie sie waren. Transkribiert, kann man sagen. Also transkribieren ist nicht übersetzen von einer Sprache in die andere, sondern man übernimmt die Aussprache in einer neuen Schreibweise, jetzt hier mit hebräischen Buchstaben. Warum ist das wichtig? Ja, es wird ja immer wieder mal gefragt, was war eigentlich die Ursprache der Menschheit? Welche Sprache wurde geredet im Garten Eden von Adam und Eva, dann von Kain, Abel, Seth und dann die ganzen Generationen bis Noah? Hebräisch. Ja, wo steht das? Ja, das ist der Punkt. Ja, natürlich, es muss ja eine wunderschöne Sprache gewesen sein. Von dem her passt das auf jeden Fall, diese warmkehlige Sprache der biblischen Propheten. Aber es ist so, wenn wir die Namen anschauen, Adam, das ist nun nicht elamitisch und auch nicht hethitisch, das ist hebräisch. Adam kommt von der Wurzel Adam, rot sein, und hängt dann auch zusammen mit Adama, das heißt rote Ackererde. Das ist die typische Terra Rossa, wie man sie zum Beispiel in den Tropen findet. Also Adam ist hebräisch und heißt Erdling, denn aus Erde wurde er erschaffen. Der nächste, Seth, nächste Generation, in der Linie bis Noah, heißt Ersatz. Aber auf Hebräisch, Seth kommt von Lashit, das heißt setzen, stellen, legen, Ersatz. Dann Kenan heißt auf Hebräisch, er weinte. Und Seth Enosh habe ich noch vergessen, noch vor Kenan, Enosh, das heißt sterblicher, sündiger Mensch. Von der Wurzel Anash, das heißt sterblich sein, böse sein. Und so geht das bis Noah. Noah kommt von Lanuach und bedeutet Ruhe. Das sind alles hebräische Namen. Und wenn man weitergeht, nach der Sintflut haben die Menschen ja die Stadt Babel gebaut und die Bibel erklärt, das bedeutet Verwirrung. Aber das funktioniert auf Hebräisch. Das kommt von Balal, verwirren. Vermischen, verwirren. Jetzt könnte jemand argumentieren, ja, natürlich ist das Hebräisch. Aber Mose hat eben einfach diese Namen aus der vorsintflutlichen Zeit und auch danach auf Hebräisch übersetzt. Und darum sind sie als Hebräisch erkennbar. Ja, das würde gut passen, wenn er Kedorlaomer auch übersetzt hätte auf Hebräisch und Tidal auch und noch viele andere. Und dann geht's weiter. Ich meine, später in der Josefsgeschichte Potiphar oder Asnat, die Frau, die er geheiratet hat in Ägypten, das sind alles altägyptische Namen. Die wurden auch nicht auf Hebräisch übersetzt. Und so können wir durch die ganze Bibel weitergehen, wenn später vom König Nebukadnezar gesprochen ist. Nebukadnezar ist nicht hebräisch, sondern es ist akkadisch, also babylonisch, die Sprache der Babylonier. Und Salmanassar, König von Assyrien, Salmanassar ist assyrisch. Also es ist gerade nicht typisch, dass Eigennamen übersetzt werden. Und darum können wir davon ausgehen, dass Mose die authentischen Namen wiedergegeben hat. Und damit ist klar, die Ursprache war hebräisch. Ein Urhebräisch. Und es ist auch so, Babel, die Sumerer, Das ist das Volk, das dort im Gebiet von Babel gewohnt hat, nachdem die Sprachenverwirrung geschehen war und die verschiedenen Stämme ausgewandert waren. Die sind da geblieben. Die Sumerer sind nicht nach Japan gezogen oder nach Südamerika wie andere. Die sind da geblieben. Und die haben in ihrer Sprache die Stadt genannt Babylum. Aber die wussten nicht um die Bedeutung. Das war also für sie ein fremder Name. Ja, natürlich, weil es eben von dem Hebräischen kommt. Und war für die Sumerer, Gott hat ja die Festplatte, nicht rechts, links, da haben wir das Broca und das Wernicke-Zentrum, Sprachproduktion und Sprachverständnis, hat Gott eben mit einer neuen Sprache jeweils bestückt und die alte gelöscht. Das ist Zungenreden. Aber echtes Zungenreden, nicht so ein Gelalle. Die konnten eine Sprache, ohne sie gelernt zu haben. Sofort. Genauso wie die Jünger in Jerusalem. Die konnten die Sprachen und Dialekte von den Leuten aus Elam, aus Arabien und wo sie auch überall herkamen, diese Auslandjuden von drei Kontinenten. Und die konnten sagen, wie hören wir sie? Die großen Taten Gottes verkündigen in unseren Sprachen, in unseren Dialekten. Die Aussprache stimmte vollkommen. Aber dort hat Gott eben nicht die alte Sprache gelöscht. Die Jünger konnten weiterhin Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, aber auch noch die neuen Sprachen, die sie bekommen haben. Und es ist also klar, die Sumerer verstanden Babylon nicht mehr. Und später die Babylonier, auch in diesem Gebiet des heutigen Südirak, die haben Babel verstanden in ihrer Sprache als Bab-Ilani, das Tor der Götter. Und von daher kommt dann auch die Namensform Babylon. Ich meine, Babylon ist dieselbe Stadt wie Babel. Aber warum sagt man manchmal Babylon und manchmal Babel? Nun eben, Babel ist der ursprüngliche Name und die Akkader, also die Babylonier, haben gesagt Bab-Ilani. So wollten sie den Namen deuten, Tor der Götter. Und daraus hat man dann Babylon gemacht. Aber eben auch, da ist auch klar, die haben Babel nicht verstanden. Aber die ursprüngliche Bedeutung, macht 1. Mose 11 klar, war eben Verwirrung, weil Gott dort die Sprachen verwirrt hat. Und damit ist sehr deutlich, dass Urhebräisch die Ursprache war. Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, ausgehend von Tidal und Kedorlaomer. Ja?
Da stellt sich natürlich dann gerade weiter die Frage, Gott hätte ja mit Adam gesprochen, Adam hat es verstanden, also haben sie miteinander Hebräisch gesprochen.
Ja, natürlich.
Die Frage ist dann, welche Sprache wurde oder wird im Himmel gesprochen, auch Hebräisch?
Ja, also Gott hat mit Adam Hebräisch gesprochen, wie du sagst. Und Adam hat ja Wortspiele gemacht. Er hat zum Beispiel seine Frau, als er sie zum ersten Mal sah, hat er gesagt, diese soll Männin heißen. Also diese ist einmal Sotapam, Ezemerzamai, Basar mi Besari. Also diese ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin genannt werden. Und das ist Hebräisch Isha. Das ist das normale Wort für Frau auf Hebräisch. Aber das tönt ja so ähnlich wie Mann. Das heißt Ish. Aber wichtig, man könnte denken, Ish, ja, das ist die männliche Form, Isha, das ist die weibliche Form von Mann. Ist es aber nicht. Isha ist sprachwissenschaftlich nicht verwandt mit Ish, aber klingt ähnlich. Und darum geht das Wortspiel auf Hebräisch. Und auf Deutsch haben sie versucht, das Mann, Männin, das nachzuahmen. Ja? Und in anderen Sprachen ja, funktioniert das eben nicht so wie auf Hebräisch. Und das macht klar, das ist wirklich aus der Sprache herausgekommen, diese Sprechweisen von Adam. Das war ursprünglich so. Und jetzt eine Frage. In dem Himmel? Ja, es wird nicht gesagt, aber es ist ja so, dass das Paradies in Eden, das war ja ein Abbild von dem Paradies im Himmel. Und Offenbarung 2 spricht ja von dem Paradies im Himmel. Und darum ist eigentlich diese Analogie sehr naheliegend. Ja. Aber man muss doch sagen, die Bibel sagt nirgends, im Himmel wird Hebräisch gesprochen. Aber es ist eigentlich sehr naheliegend. Nur, wenn man jetzt nicht Hebräisch gelernt hat, man hat keinen Nachteil. Ja. Also es wird wieder perfekt gehen. Gut, jetzt gehen wir auch weiter. Wir wollen 1. Mose 15 anschauen. Und da ist es noch so wunderbar. Gott erscheint Abraham nach diesen Ereignissen, diesen bewegenden Ereignissen mit dem Nahostkrieg in Kapitel 14. Und da sagt Gott, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und es beginnt mit, fürchte dich nicht. Gott macht Abraham Mut. Warum? Ich glaube, wir haben letztes Mal gesehen, der König von Sodom, der gab sich ja sehr, sehr freundlich. Das ist wirklich die Welt, die ein Gesicht aufsetzen kann, wenn es sein muss, wie eben ein Engel Gottes. Lies du schnell, also schnell meine ich kurz, 1. Mose 14, 21.
Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich.
Ja, also der König von Sodom bietet ihm großzügig quasi die Kriegsbeute an. Und Abraham merkt, das ist nicht sauber. Und das könnte später Konsequenzen haben. Dass der dann einmal sagt, ich habe diesen Träger der Verheißungen Gottes, den habe ich reich gemacht. Der Mann von dieser gottlosen, perversen Stadt Sodom. Und das hat Abraham sofort durchschaut und hat gesagt, nichts. Lieber auf solche Dinge verzichten, als sich da mit der Welt eben so verknüpfen, sodass man schließlich eine Bindung hat, die nur schwer wieder zu lösen ist. Und wir merken auch die Gesinnung des Königs von Sodom. Gib mir die Seelen. Ja, da merkt man gerade, wer dahinter steckt. Der Teufel. Der möchte die Seelen, dass sie ihm verkauft werden. Nimm die Seelen, Besitz kannst du haben. Und Abraham merkt, nein, nehme ich nicht, ich verzichte. Und dann im nächsten Kapitel haben wir gesehen, Gott erscheint Abraham und sagt, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Der Herr gibt uns das, was wir brauchen. Und da müssen wir nicht eben auf die Unterstützung der Welt aus sein. Das ist auch wichtig im Blick auf Missionsarbeit, dass eben nicht die Welt uns unterstützt, sondern der Herr muss das machen. Aber dann sehen wir, Abraham sollte ermutigt sein, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht. Aber er hat immer noch eine Not in seinem Herzen. Nach all dieser Zeit des Auszugs aus Ur in Chaldäa, wo Gott ihm gesagt hat, er wird ein Kind bekommen. Das heißt, Gott hat viel mehr gesagt. Von dir wird eine große Nation abstammen. Es war eben noch kein Nachkomme da. Und er macht sich Gedanken in Vers 2, ich gehe ja kinderlos dahin. Und da war einer unter seinen Leuten, wir haben gesehen, er hat ja nicht nur die Familie gehabt, er hat eine ganze Privatarmee gehabt, ist damit über 300 Leuten, 318 Leuten insgesamt ausgerückt. In Kapitel 14, Vers 14. Und da war eben ein ganz besonderer Knecht. Eliezer. Mein Gott ist Hilfe. Eliezer von Damaskus. Und so nach dem Rechtlichen ein kinderloser Herr, geht dahin, der Besitz kommt dann in seine Hand. Also das war der natürliche Erbe. Und so sagt Abraham, ich habe ja immer noch kein Kind, aber eben Eliezer könnte ja erben. Und das heißt, Gottes Verheißung könnte sich über Eliezer erfüllen. Und Gott macht klar, nein. Meine Verheißungen darf man nicht umdeuten. Es war wirklich gemeint, dass von Abraham selbst, also biologisch, sollte die Nachkommenschaft kommen. Und zwar können wir nochmals zurückblättern, Kapitel 14. Da kam ja Abraham, Kapitel 12. Da kam ja Abraham ins verheißene Land. Der erste Ort, der beschrieben wird, ist Sichem, Vers 6. Und dort bei der Terebinte von More, da erscheint Gott ihm und verspricht ihm in Vers 7. Lies das vor, Christian.
Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er erbaute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar.
Ja, also, hier haben wir für Nachkommenschaft in der alten Elbefelder war es noch Same. Also, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und damit meinte Gott eben deiner biologischen Nachkommenschaft. Und nicht etwas Übertragenes. Auch nicht eine ideelle Beziehung quasi von einem Eliezer, der quasi wie ein Sohn war. Nein, Gott wollte das über die biologische Linie. Das war sein Versprechen. Also umdeuten geht nicht. Und damals in Sichem hat Gott eben mit Abraham den Bund geschlossen. Denn von da an bis zum Bund am Sinai, wenn man die Chronologie der Bibel durchrechnet, gibt es genau 430 Jahre. Dazu Galater 3. Da geht es um das Gesetz vom Sinai. Es geht um den Bund mit Abraham. Und da wird erklärt, dass das Gesetz vom Sinai, obwohl das ja später kam, dieser Bund am Sinai, als der Bund mit Abraham, dieses Gesetz hat den Bund von Abraham nie annulliert und nachträglich aufgehoben. Und das sagt Paulus so, Galater 3, Vers 17.
Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre.
Danke. Also, der Satz ist ein bisschen schwierig. Aber man muss eben genau lesen. Es heißt, einen vorher von Gott bestätigten Bund. Das ist Akkusativ. Also wen? Das Subjekt ist das 430 Jahre danach entstandene Gesetz. Das macht eben diesen Bund nicht ungültig, diesen Bund, den Gott bestätigt hatte. Mit diesem Bund ist gemeint der Bund mit Abraham in Sichem. Und wirklich, wenn man das durchrechnet, es sind von da an bis zum Auszug aus Ägypten 430 Jahre. Und nun ist wichtig, dieser Bund wurde von Gott bestätigt. In Sichem haben wir den Bundesschluss und nachher finden wir 7 Bestätigungen. Kapitel 13, Vers 14 bis 18. Siehst du?
Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abram schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar.
Ich war, diese Verse haben wir schon längst betrachtet, in einer früheren Abraham-Folge. Und damals haben wir ja herausgefunden, wo dieser Ort war, von dem man diesen Ausblick hatte. Ja, ich höre es schon. Ja, Baal Chazor. Das ist der höchste Berg im sogenannten Westjordanland, Judäa Samaria. Und von dort aus hat man eben diesen fantastischen Blick, zum Beispiel bis zum Hermongebirge im Norden und rüber bis zum Mittelmeer und rüber bis zum Nebo und auch Richtung Süden. Da hat Gott diesen Bund zum ersten Mal bestätigt. Und sehen wir, auch da heißt es in Vers 15, denn das ganze Land, das du siehst, also bis zum Hermon. Und jetzt ist der ganze Hermon in Israels Hand. Noch nicht so lange, ja? Es gibt 3 Gipfel, aber der höchste Gipfel, der war in Syrien, 2814 Meter. Aber jetzt kontrolliert Israel das, und das ist ein sehr strategisch ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben sie Schüsseln eingerichtet, Antennen. Ganz wichtig für die strategische Sicherheit im Nahen Osten. Ja, nur so nebenbei gesagt. Das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben, aber weiter und deine Nachkommenschaft. Und da steht eben auch Same, Sera, also biologische Nachkommenschaft. Nicht durch Adoption, wie ein gewissermaßen ein Eliezer. Deine Nachkommenschaft in Ewigkeit. Gott beschränkt es nicht. Und weiter, und ich will deine Nachkommenschaft, deinen Samen, machen wie den Staub der Erde. Also auch da, in dieser zweiten Bestätigung ist es so klar. Die dritte Bestätigung, die nehmen wir heute durch, Kapitel 15. Und es ist eine ganz spezielle Phase. Ja gut, jede Phase ist speziell, aber wir werden sehen, so etwas Besonderes, was wir jetzt anschauen. Und dann gebe ich an, der Vollständigkeit halber, Kapitel 17, dort haben wir eine weitere Bestätigung, wo Gott die Beschneidung einführt. Die Beschneidung wird das Symbol für den Abrahamsbund. Und in Kapitel 22, nach der Darbringung von Isaak, gibt Gott nochmals eine Bestätigung des Abrahamsbundes von Sichem. Später wird dieser Bund bestätigt gegenüber Isaak in Kapitel 26. Verse 3 bis 5 und 24. Und noch später gegenüber Jakob, Kapitel 28, 13 und folgende. Und 35, 9. Das gibt also einen Bund und 7 Bestätigungen. Und wie gesagt, ab dem Bund, 1. Mose 12, bis zum Auszug 430 Jahre. Und soll ich es nochmal wiederholen? Für die, die aufgeschrieben haben. Also, 1. Mose 12, der Bund, und dann 13, 14 bis 18, 15, das ganze Kapitel, Kapitel 17, 22, 16 bis 18, gegenüber Abraham. Dann gegenüber Isaak, 26, 3 bis 5, 24, und Jakob, 28, 13 und folgende, 35, 9 und folgende. Also allen Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, wird dieser Bund bestätigt. Und alle diese Verse, die ich da in weiteren Kapiteln erwähnt habe, das sind nicht neue Bündnisse, sondern es ist die Bestätigung von dem Bündnis mit Abraham in Sichem, 1. Mose 12. Und jetzt schauen wir uns das genau an. Gott sagt also, klar, Vers 4 von Kapitel 15, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Da benutzt Gott einen anderen Ausdruck, denn man könnte sagen, ja, aber Same, was heißt das Same? Es wird ja schließlich auch gesprochen von dem Samen der Schlange. 1. Mose 3, Vers 15. Ja, was ist damit gemeint? Die Schlange ist der Satan und sein Same, ja, das sind die Kinder der Schlange, die Kinder des Satans. Und wir wissen, die Ungläubigen, die Verlorenen, werden in Johannes 8 genannt Kinder des Teufels. Ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. 1. Johannes 3, dort sagt, hier ist offenbar, sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Also Same ist dort im übertragenen Sinn. Warum? Weil Satan eben kein Mensch ist, sondern ein Geist. Engel sind Geister, Hebräer 1, Vers 14. Und darum ist der Same, der Schlange, ist eben geistig gemeint. Aber Gott sagt, der Same der Frau wird einmal der Schlange den Kopf zertreten. Also Same bei der Frau, die ein Mensch war, Eva, ist das eben biologisch. Und jetzt, wenn man sagt, ja, aber Gott sagt, Abraham, dein Same, vielleicht ist das eben auch geistlich gemeint. Nein, sondern es ist wirklich biologisch gemeint. Die Nachkommen, die biologischen Nachkommen von Abraham werden das Land Israel ererben, nicht etwa die Kirche, die Gemeinde. Das ist Ersatztheologie. Aber was machen die? Die Bibel umdeuten, so wie Gott es nicht gemeint hat. Und darum sagt Gott, damit es klar ist, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Jetzt ist es klar. Das ist Biologie. Und dann gibt Gott Abraham die Möglichkeit, aus dem Zelt hinauszugehen, zum Himmel zu blicken und die Sterne zu zählen. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So unzählbar wird deine Nachkommenschaft sein. Frage, wenn man die günstigsten Bedingungen hat und den Sternenhimmel anschaut, weg von allen Städten, wirklich, man ist überwältigt von diesem Sternenheer, wie viele Punkte kann man etwa zählen? Größenordnung 3000. Und gehen wir nach Australien, dort sehen wir nochmals 3000 andere Punkte. Also von bloßem Aug kann man von der Erde aus ungefähr 6000 Sterne sehen. Und es ist doch schwierig zu sagen, das ist unzählbar. Ich meine, bis auf 6000 kann man noch zählen. Und eben, man muss warten, bis man die besten Bedingungen hat, um dann noch den letzten Punkt auch noch gezählt zu haben. Aber es ist so, Abraham hat dieses Heer gesehen, aber natürlich hat er da auch die Milchstraße gesehen. Dieses neblige Band am Himmel. Und das ist eben nicht, wie sich die Griechen das fantasievoll gedacht haben, ausgeleerte Milch. Galaxie, Milchstraße. Galaxie heißt eben Milchstraße. Und das hat also nicht mit ausgegossener Milch zu tun, sondern wenn man mit dem Fernrohr drauf schaut, sieht man, das ist eine Ansammlung von einzelnen Sternen, die auch zu unserer Galaxie gehören, zu diesem Spiralnebel. Aber eigentlich sieht man viel mehr als 6000. Eben wenn man die Milchstraße mitzählt. Und dann ist es ja so, dass wir von Auge auch noch den Andromeda-Nebel sehen können. Jetzt von der Schweiz aus. Also von der Schweiz, auch von Deutschland aus. Einfach von der nördlichen Halbkugel aus. Da gibt es einen Andromeda-Nebel und das ist nochmals eine Galaxie von etwa 200 Milliarden Sternen. Aber von Australien aus sieht man noch zwei solche kleine Nebel, die kleine und die große Magellanische Wolke. Und das sind auch je wieder Galaxien mit so ungefähr 200 Milliarden Sternen. Also man sieht wirklich unzählbare Sterne. Eine unzählbare Anzahl. Und mit den Fernrohren natürlich noch eine heute unzählbare Masse von weiteren Galaxien, klar. Also die Bibel hatte doch recht. Blicke zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Es ist unmöglich. Der Mensch weiß heute, es geht nicht. Und so sagt Gott, so wird deine Nachkommenschaft, dein Same, unzählbar sein. Aber auch da benutzt Gott wieder das Wort Sera, Same, um zu sagen, deine Nachkommenschaft, Niemand wird dieses Volk je zählen können. Und niemand kann herausfinden, wie viele Israeliten gab es je in der Geschichte. Unmöglich. Unzählbar wie die Sterne. Und Abraham glaubt dem Herrn und es wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und sehen wir, in der Bibel müssen wir alles auf die Goldwaage setzen. Dieser Vers 6 wird gewissermaßen zum Ausgangspunkt im Neuen Testament für den Römerbrief. Können wir aufschlagen? Römer 4. Ich war im Römerbrief wird die Frage beantwortet, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Alle Menschen sind Sünder, sagt der Römerbrief, aber es gibt eine Möglichkeit. Durch Glauben an Jesus Christus bekommt man Vergebung durch sein Blut, das Blut des Herrn Jesus, und Gott spricht einen gerecht. Und zwar ohne eigene Leistung, allein durch Glauben, durch Vertrauen auf das, was der Herr Jesus getan hat. Und das wird in Römer 4 aufgebaut, diese Lehre der Rechtfertigung aus Glauben, auf 1. Mose 15, Vers 6. Lies du, Christian, Römer 4, 1.
Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Ja, und der ganze Römerbrief mit dieser ausführlich dargelegten Lehre der Rechtfertigung aus Glauben baut alttestamentlich auf diesem Satz auf. Um zu zeigen, das ist nicht etwa eine neue Lehre der Apostel, sondern das ist tief, tief im Alten Testament schon verwurzelt, im ersten Buch der Bibel. Gibt es Fragen bis dahin? Ja, sonst hätte ich schon noch ein paar Fragen zu stellen. Im nächsten Vers stellt Gott sich noch einmal vor. Liest du?
Und der Herr sprach zu ihm, Vers 7, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen.
Ja, ich streiche in meiner Bibel die Namen Gottes an, mit Farbe, wie bemale ich. Also, auch Wortketten sind Namen. Und hier ist also der Name der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Das ist eine Wortkette, die beschreibt, wie Gott ist. Ein Gottesname. Und das umfasst eigentlich das Ganze, was Gott mit Abraham gemacht hat. Er hat ihn aus dem Götzendienst in Ur in Chaldäa befreit, sich ihm zu erkennen gegeben, ihn ins verheißene Land gebracht, um es ihm eben im Bund zu verheißen, ihm und seiner Nachkommenschaft. Also ein wunderbarer Name. Und um zu sagen, wer ist das, dieser Herr? Er glaubte dem Herrn, Vers 6. Und Gott sagt, wer er ist, der Herr. Ich bin der Herr. Und zwar dieser Gott, der dich, Abraham, herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa. Und wir haben in Vers 1 gehabt, ich bin dir ein Schild. Ein Schild. Gott ist unser Schutz. Dein sehr großer Lohn. Also die mehr als nur Kompensation für das, worauf wir verzichten. Weil wir merken, da dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Da dürfen wir uns nicht etwa mit der Welt binden lassen. Lass fahren dahin. Aber Gott sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Und nun sehen wir in Vers 8 Abrahams Wunsch. Es ist natürlich immer noch seine Schwachheit, kann man sagen. Gott ist ihm erschienen, hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, dein sehr großer Lohn. Und dann kommt, Herr, aber ich bin immer noch kinderlos. Nicht wahr? In seinem Herzen war eine Unruhe da. Und Gott macht ihm klar, schaut zu den Sternen, Abraham sieht die Sterne, er glaubt. Aber es ist immer noch so, dass da in seinem Herzen etwas ist, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Also irgendwie möchte er doch noch eine Bestätigung, obwohl er weiß, es ist wahr. Merkt man, so sind wir. Und das Wort Gottes zeigt die Tiefe der menschlichen Seele, wie sie funktioniert. Und es ist ja so, in der Psychologie hat man auch versucht zu erforschen, was ist der Mensch? Aber die Frage konnte bis heute nicht beantwortet werden. Psychologie ist ein Kratzen und Grübeln an den Randseiten der menschlichen Seele, aber kann nicht vordringen bis ins Zentrum. Warum nicht? Weil der Mensch eben nach 1. Mose 1, Vers 27 im Bild Gottes erschaffen ist. Und Gott ist unerfasslich. Der Mensch ist nicht Gott, aber im Bild Gottes. Und darum ist der Mensch so kompliziert zu verstehen. Und wer kann uns sagen, wer Gott ist? Gott selber in seinem Wort. Und darum teilt er uns mit, wer er ist. Zum Beispiel durch all die vielen Namen, aber durch alles, was die Bibel uns über Gott sagt. Und die Bibel sagt uns auch, wer der Mensch ist. Damit wird die Frage aus Psalm 8 beantwortet. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Gott sagt es. Und wir kennen in diesen Beschreibungen eben die Seele. Der Gläubige kann glauben, trotzdem im tiefen Herzen. Woran kann ich erkennen, dass es so ist? Und ist es nicht wunderbar? Gott macht ihm nicht Vorwürfe. Der nichts vorwirft, sondern allen willig gibt, so ist Gott. Und darum sagt er ihm, hole, was soll er holen? Sagen wir kurz zusammen, Vers 9. Opfertiere, ja, aber was? Ja, eine dreijährige junge Kuh, ja. Verse ist das alte Wort. Dann?
Eine dreijährige Ziege.
Jawohl.
Einen dreijährigen Widder. Eine Turteltaube und eine junge Taube.
Ja. Also, fünf Tiere muss er holen. Und jetzt liest du weiter, Christian, Vers 10.
Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie.
Und danke, bis dahin. Wir gehen jetzt Stück für Stück vorwärts, weil das ist nicht ganz einfach. Was geschieht hier? Also er muss diese fünf Opfertiere nehmen, muss sie schlachten und drei davon zerteilt er in der Mitte und legt die Stücke auf den Boden, also die entsprechenden Stücke auf den Boden und Turteltaube da und junge Taube da. Und das gibt eine Straße. Und wir können das ruhig nennen Bundesstraße. Aber ein bisschen anders, als man im Deutschen sonst meint. Also eine Bundesstraße. Und dann war das natürlich für Abraham klar, was das soll. Denn im Mittleren Osten hat man damals auf diese Weise Bündnisse geschlossen. Wir können mal aufschlagen, Jeremia 34. Also das ist auch außerbiblisch eben bekannt, wenn ein König mit einem Vasallen, also einem Unterkönig, eine Abmachung schloss, einen Bund schloss, dann wurden solche Tiere genommen, geschlachtet, entzweigeschnitten und auf den Boden gelegt. Es wurden die Abmachungen zwischen den zwei Parteien verlesen und dann gingen die Vertreter der beiden Parteien zwischen den Opferstücken hindurch. Und der Bund war geschlossen. Und was bedeutet das Ritual? Das Ritual bedeutet, wenn wir uns nicht an die Abmachung halten, dann geschieht das mit uns. Also dann ist Ende. Schon sehr feierlich. Und nun Jeremia 34, 18.
Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzwei geschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ihre Leichen sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß dienen.
Ja, also sieht man, hier geht es um einen Bund, der geschlossen wurde, genau auf diese Art. Ein Kalb wurde geschlachtet, entzweigeschnitten und man ging zwischen den Stücken hindurch. Und weil sie sich eben da an den Bund, an die Abmachung nicht gehalten haben, wird hier gesagt, jetzt sollen sie so werden wie diese Stücke. Nämlich unter das Todesurteil fallen. Also, Abraham verstand, was das bedeutet. Und jetzt geschieht aber etwas ganz Überraschendes. Lies du weiter, Christian. Da habe ich dich ja gestoppt, weil ich das sparen wollte. Vers 12.
Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadominter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter.
Danke. Also, jetzt geschieht das, was wir erwarteten. Man muss zwischen den Stücken hindurchgehen, aber Abraham schläft. Er wird passiv gemacht. Beim Sonnenuntergang kommt plötzlich ein Schlaf über ihn, und zwar nicht einfach irgendein Schlaf, sondern etwas, was man jedem wünschen muss, der Schlafprobleme hat. Dass eine solche Tardema, das ist das Wort, Tardema, übereinkommt. Und zwar kennen wir das Wort schon aus einer früheren Geschichte in 1. Mose. 1. Mose 2. Adam war noch alleine. Und dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 21.
Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen.
Ja, also, dieses Wort tiefer Schlaf ist wieder hebräisch Tardema. Und das war so tief im Fall von Adam, dass er nichts merkte, als Gott diese Operation durchführte und die Rippe da beim Herzen entfernte. Ja, wie Narkose. Das hat übrigens dazu geführt, James Simpson, 1811 bis 1870, hat sich als gläubiger Arzt überlegt, also irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, dass der Mensch schläft und gefühlslos wird, sodass man operieren kann. Bis dahin waren ja Operationen ziemlich unangenehm. Ziemlich. Ja, man hat sie durchgeführt, nicht wahr? Auch am Kopf und ja, also schon schlimm. Aber James Simpson kam auf die Idee, das müsste doch irgendwie gehen. Und dann hat er es versucht mit Chloroform. Und das wünsche ich jetzt auch niemandem. Weil es ist nicht so sicher, ob man wieder aufwacht. Aber ja, ich lache, aber das ist gar nicht zum Lachen. Ich meine, eben, es ist gut, dass man da jetzt noch bessere Anästhesiemittel hat. Aber das war ein gläubiger Mann. Aufgrund der Bibel kam er überhaupt auf die Idee, Anästhesie in der Medizin einzuführen. Also eben Anästhesie, so dass man bei der Operation wirklich nichts mehr spürt und schläft. Und nun sehen wir Abraham in einem Tiefschlaf, er ist passiv. Und wo geht jemand durch die Stücke hindurch? Ja, aber wo geht jemand, ich habe nicht gesagt ein Mensch, ich habe gesagt, wo geht jemand zwischen den Stücken hindurch? Was? Also es gab da eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Die Feuerflamme. Und das ist natürlich nichts anderes als Gottes Gegenwart. Die Schechina, die Wolkensäule, die in 2. Mose 40 kommt und die Stiftshütte erfüllt, die schon in 2. Mose 13 erscheint nach dem Auszug aus Ägypten, um Israel zu führen, am Tag in einer lichten Wolke und nachts als eine Feuersäule. Die Schechina deutete Gottes Gegenwart an. Und hier haben wir das in diesem Feuer. Gott geht zwischen diesen Stücken hindurch und der Bund wird geschlossen. Aber, nicht wahr? Wenn man jetzt das nahöstliche Ritual kennt als Hintergrund, dann sagt man sich, aber jetzt stimmt etwas nicht. Oder stimmt nicht etwas? Es stimmt nicht, es ist einfach nicht nach der Regel. Das ist ja nur ein einseitiger Bund. Mehr davon nach der Pause.